Guten Morgen auch von meiner Seite aus nochmal auch an alle Livestream-Zuschauer. Meine Herausforderung heute Morgen ist eigentlich eine andere, nämlich die, dass ich so vom Kopf und vom Herzen eigentlich schon beim nächsten Sonntag bei meiner nächsten Predigt bin, bei der Aktion 42 Tage. Und ich möchte heute versuchen, so eine Brücke zu schlagen von letzter Woche, von Michaels Predigt, zu nächster Woche, zu der Predigt und zum Auftakt zu 42 Tage Leben für meine Freunde. Und ich glaube, dass ich einen Bibeltext und ein Thema gefunden habe, was bei dem Thema letzter Woche anknüpft und dann aber auch so endet, dass ich nächste Woche gut daran anknüpfen kann für die Aktion 42 Tage Leben für meine Freunde. Michael hat über Dankbarkeit gesprochen und über Zufriedenheit. Das war sehr gut und sehr eindrücklich. Und ich möchte da noch einen Vers dazu geben, der mich bewegt hat oder der mich in letzter Zeit immer wieder bewegt zu dem Thema Dankbarkeit und Zufriedenheit. Da haben wir keine Folie. Ich lese ihn vor. Das ist der 1. Timotheus 6, 6, Vers 8. Da steht Folgendes. Es stimmt ja, als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Amen, Amen. Gute, ermutigende Worte. Als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Dann geht's aber weiter. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, dann sollen wir zufrieden sein. Also da steckt ganz viel drin in diesem Vers. Ich kann da jetzt nicht auf alles drauf eingehen. Ich gebe euch als Hausaufgabe mal auf, die Verse danach mal noch zu lesen. Das ist sehr interessant, was da noch steht über Habgier und über alles raffen wollen und was das so mit uns und unserer Seele macht. Und der Schlüssel ist wirklich, genügsam zu sein, zufrieden zu sein, dankbar zu sein für das, was wir haben. Aber die Herausforderung ist die, dass in uns drin so etwas ist, so ein Durst, immer mehr zu möchten, immer mehr zu wollen. Und heute Morgen soll es darum gehen. Ich habe euch einen Videoclip mitgebracht von einer christlichen Sängerin, die in Amerika mal sehr bekannt war. Und die hat dieses Problem, dass wir immer mehr wollen, so in diesen Liedtext hineingepackt. Und wir gucken uns das mal an und dann steigen wir direkt ein in die Predigt. Der Videoclip ist ein bisschen speziell, aber ich glaube, ihr habt verstanden, worum es in diesem Lied geht. Das drückt sehr gut aus, dass in uns allen eine Sehnsucht nach Leben ist. So ein richtiger Durst, und dieser Durst will natürlich gestillt werden. Wer von uns möchte nicht begehrt werden, wirklich geliebt werden? Wer von uns möchte nicht erfolgreich sein, einen guten Beruf haben? Wer von uns möchte nicht sagen können, es im Leben zu etwas gebracht zu haben? Und dass wir diese Bedürfnisse haben nach Lebensfülle, das ist ganz normal, das ist menschlich eben. Und an sich ist dieses Bedürfnis in uns ja auch überhaupt nichts Schlechtes, dass wir ein Bedürfnis haben nach Fülle, nach Lebensfülle. Aber das Problem ist, dass wir einfach nicht satt werden. Egal, was wir allem nachjagen in unserem Leben, wir versuchen uns zu füllen, aber wir werden einfach nicht satt. Entweder wir denken, wenn ich das habe, wenn ich das in meinem Leben bekomme, dann füllt es mich aus. Und entweder ist nicht so intensiv, wie wir das gedacht haben, wenn wir es dann erreicht haben, oder das Problem ist, dass es nur kurzzeitig anhält. Es befriedigt mich, es ist schön, aber dann ist der Moment vorbei und irgendwie hält es nicht so lange, wie man es gehofft hätte. Ich sehe das bei meinen Kindern jeden Tag, aber das ist nicht nur eine Kinderkrankheit, sondern das nehmen wir Erwachsene in unser Leben mit auf. Unsere Kinder sagen, wenn ich dieses Lego-Bauset habe, dann... Und es vergeht kein Tag, dass sie es geschenkt bekommen haben zum Geburtstag. Das vergeht nicht mal nur ein paar Stunden. Am gleichen Tag kommen sie mit dem Prospekt an und sagen, das noch, das auch noch, aber das noch. Und dazu brauche ich noch das und das. Und man freut sich und denkt, du hast das Ding gekauft, 80 Euro, was das heutzutage kostet und was weiß ich was. Und es hält nicht mal eine Woche an. Die Zufriedenheit und die Dankbarkeit, gleich braucht man wieder mehr. Und wenn wir erwachsen werden, wird auch dieses Problem erwachsener und größer. Auch wir wollen immer mehr. Wir kennen das, dieses Nachjagen von einem kurzzeitigen Hoch zum nächsten und dem ständigen Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Und so wie sie singt, well, that's life, ne? So ist das Leben nun mal. Können wir nichts dran ändern, oder? Aber es muss doch irgendwie mehr im Leben geben, als immer nur mehr zu wollen. Es muss doch mehr im Leben geben, als immer nur mehr haben zu wollen. Und das Thema heute Morgen lautet, es muss doch mehr im Leben geben. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Folie 1. Als Jesus als Mensch auf der Erde war, da hat er viele Menschen getroffen. Und Jesus, er merkte sofort, was die Menschen bewegt hat. Es gibt so viele Stellen, wo es heißt, aber Jesus wusste genau, was die Leute dachten. Es gibt so viele Stellen, wo es heißt, aber Jesus, er sah, was in ihren Herzen abging. Er sah, was die Menschen bewegt hat. Jesus, er hat die Bedürfnisse und die Nöte der Menschen wahrgenommen. Das heißt, Jesus ihm blutete das Herz, heißt es an einer Stelle, ihm hat das Herz umgedreht, weil er die Menschen sah und er sah, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also rastlos. Mit vielen Sorgen, mit vielen Fragen, mit vielen Bedürfnissen, aber sie wussten nicht, wohin damit. Und eine Begebenheit, ihr seht es hier, das ist Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen, da möchte ich heute drauf eingehen. Und wir lesen mal den ersten Abschnitt zusammen und dann sage ich euch kurz die Struktur der Predigt und dann gehen wir da Stück für Stück durch. Folie 2, wir lesen aus Johannes 4, die Verse 5 bis 19. Er, also Jesus, kam zu der samaritischen Stadt Sichar in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung setzte Jesus sich um die Mittagszeit an diesen Brunnen. Kurz darauf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir trinken zu geben? Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was er alles schon sieht, ne? Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Manchmal geht mir das auch so, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, wenn ich Menschen sehe und du hast Kontakt mit diesen Menschen und denkst so, wenn du wüsstest, wie Gott über dich denkt, wenn du wüsstest, wie viel mehr es in diesem Leben für dich gibt, so vieles hast du, was deinen Durst nicht stillt, aber wenn du wüsstest, was deinen Durst wirklich stillt, wenn du wüsstest, da steckt so viel drin. Man könnte nur über diese Worte predigen, über diese drei. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, entgegnete sie. Und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du denn besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Folie 3, geht's weiter. Jesus aber erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich sogar bis ins ewige Leben fließt. Bitte Herr, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und ich brauche nicht mehr herzukommen, um das Wasser zu schöpfen. Jetzt wird es ein bisschen unangenehmer. Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagte Jesus zu ihr. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest 5 Ehemänner und mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Herr, sagte sie, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Soweit erst einmal. Folie 4, die Struktur. Wir werden heute Morgen 3 Punkte haben. Erstens, was unseren Lebensdurst wirklich stillt. Zweitens, ein erfrischendes Gespräch, das verändert. Und drittens, von Gott gesegnet, um ein Segen zu sein. Wobei die Punkte von der Länge her nach unten hin abnehmen werden, mit Sicherheit. Genau. Die Begegnung, also Punkt 1, was unseren Lebensdurst wirklich stillt. Die Begegnung mit dieser Frau war sehr, sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit. Zum einen spricht Jesus hier mit einer Frau und dann auch noch mit einer Samariterin. Und das war was, was sich absolut nicht gehört hat. Vieles davon wisst ihr sicherlich, deswegen halte ich mich da nicht so lange auf. Aber kurz vielleicht nochmal, warum waren denn die Samariter damals so verhasst? Nachdem die Assyrer damals Samarien erobert hatten, da verschleppten sie viele Juden nach Assyrien und besiedelten dann das Land stattdessen mit Ausländern, um so den Frieden zu sichern. Und aus den Beziehungen, die dann entstanden sind, also zwischen den Ausländern und zwischen den zurückgebliebenen Juden, sind natürlich auch Kinder entstanden. Und die Kinder, die aus diesen Beziehungen hervorgingen, das waren dann die Samariter. Und die sozusagen, die reinen Juden, die Juden, die sich für rein hielten, die hassten diese Mischlinge. Denn diese Mischlinge hatten in ihren Augen Verrat an ihrem Volk begangen. Also die Juden haben sich eingelassen mit ausländischen Völkern, das macht man nicht und so weiter. Und deswegen waren die Samariter verhasst, weil es diese Mischlinge waren. Und weil es immer wieder gezeigt hat, die Juden haben ihre Reinheit nicht bewahrt. Das war immer das lebende Beispiel davon. Und jetzt als ein Rabbi, als ein reiner Jude, als jemand, der als Rabbi angesehen werden wollte und dem seine Anerkennung wichtig war. Ihr wisst, den Pharisäern war es immer sehr wichtig, dass die Leute von ihnen gut dachten. Dem war es besonders so. Und dieserjenige, dem das sicherlich auch wichtig war, dass man gut von ihm denkt, er spricht hier mit dieser Frau, mit dieser Samariterin. Und dann auch noch mit jemand, wo Stadt bekannt war für ihr unzüchtiges Leben, was sie geführt hat. Und was auch untypisch war, war, dass sie zur Mittagszeit an den Brunnen kam. Der Brunnen befand sich nicht am Marktplatz, so wie wir das kennen, ganz oft in vielen Dörfern oder Städten, dass der Brunnen in der Mitte im Marktplatz sich befindet. Nein, der Brunnen befand sich außerhalb von der Stadt und es war keine unterirdische Quelle, die diesen Brunnen gespeist hat, sondern es war ein Sickerbrunnen. Das bedeutet, dass dieser Brunnen sich entweder durch Regenwasser oder durch Tau gefüllt hat. Und aus den Gründen kamen die Frauen eigentlich zweimal am Tag zu diesem Brunnen, einmal morgens, wenn der Brunnen vom Tau gefüllt war, oder abends, wenn es hoffentlich geregnet hat den Tag über, dass dann dieser Brunnen sich gefüllt hat. Und deswegen kam man morgens oder abends zu diesem Brunnen und zur Mittagszeit, dann wenn es am heißesten war, da nimmst du diesen langen Fußmarsch zu diesem Brunnen eigentlich nicht auf dich. Warum ging sie also zu dieser Zeit zu dem Brunnen? Weil sie natürlich nicht gesehen werden wollte. Sie wollte allein sein. Sie wollte nicht, dass andere Menschen sie sehen. Sie wollte keinem anderen Menschen begegnen, weil sie wusste, sie ist stadtbekannt und sie schämte sich sicherlich für ihren Lebenswandel. Jesus sagt, 5 Männer hast du gehabt und mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist nicht dein Mann. Diese Frau hatte sicherlich schon einiges in ihrem Leben mitgemacht. Eine Frau, die rastlos war, eine Frau, die auf der Suche war, die immer wieder gesucht hat nach Lebenserfüllung und die von einer erhofften Lebenserfüllung zur nächsten geeilt ist. Und dann 5 Männer hat sie gehabt, wieder ein neuer Mann, enttäuschte Hoffnung, wieder nicht das erhoffte Glück gefunden, wieder nicht angekommen, wieder gedacht, das ist der Richtige und wieder war es nicht so, wieder enttäuscht. Und Jesus, er sieht diese Frau und wie ich es vorher gesagt habe, er blickt ihr direkt ins Herz. Er sieht genau das, er sieht ihre Sehnsüchte, die nicht gestillt sind. Er sieht ihre Ängste, ihre Sorge, ihre Scham, ihre Schmach, all das nimmt Jesus wahr, als er sie sieht. Und er schaut sie an und in dem Moment weiß er, hey, ich sehe dein Herz, ich sehe, was dir fehlt. Und ich habe das, was du brauchst. Am Anfang versteht sie es nicht gleich, was er ihr sagen will. Wenn wir jetzt Folie 5 angucken, so der Schlüsselvers, Also die wichtigsten Verse in diesem Text, der Scopus, wird man theologisch sagen als Bibelschüler, die wichtigsten Verse in diesem Text sind die Verse 13 und 14. Folie 5. Wer von diesem gewöhnlichen Wasser trinkt, wird schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Und die Frau, die versteht ihn zunächst erstmal völlig falsch, denn sie sagt, das ist ja super, Mensch, dann muss ich ja nie wieder herkommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn ich nie wieder Durst habe, muss ich nie wieder den langen Weg auf mich nehmen und kann im Verborgenen bleiben. Keiner muss mich mehr sehen, ich muss keinen mehr sehen, sondern ich bleibe einfach daheim und mein Durst ist gestillt. Aber Jesus geht es hier nicht um den körperlichen Durst, sondern ihm geht es um den Durst ihrer Seele. Ihm geht es um seelische Lebenserfüllung. Und in der Bibel haben wir einige Stellen, die von dem lebendigen Wasser sprechen. Einige Stellen, wo die Rede ist, dass Gott selbst die lebendige Quelle ist oder wo Gott selbst als lebendige Quelle bezeichnet wird. Folie Nummer 6, zum Beispiel Psalm 36. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Also Quelle des Lebens ist das, was dich wirklich satt macht. Die Quelle des Lebens. Psalm 42, ich weiß, einer meiner Lieblingsverse, den hört ihr immer wieder von mir, aber der ist halt auch so schön. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott dir zu. Meine Seele, sie dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und Jesus sagt zu der Frau, wer aber von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Warum geht es uns dann so, als Christen, die eine Beziehung zu Jesus haben, dass wir immer wieder Durst haben? Dass wir immer noch Durst haben, oder? Wir haben doch immer noch Durst. Und kurz zwei, man könnte vielleicht viel dazu sagen, aber kurz nur zwei mögliche Gründe dazu. Erstens, weil wir vergessen, immer wieder vergessen zu trinken. Früher war das so regelmäßig der Dialog mit meiner Frau, dass ich gesagt habe, oh, ich habe heute so Kopfschmerzen. Und Anna hat dann gefragt, ja, hast du heute überhaupt schon was getrunken? Ja, noch nicht. Ja, dann ist es ja kein Wunder. Manchmal vergessen wir das und im Alter hört ja das Gefühl vor Durst auf. Ja? Da muss man dann, ich bin jetzt ja auch schon 40, da muss man dann erinnern, trink mal wieder was. Geh wieder zur Quelle. Wir vergessen das manchmal zu trinken. Ich habe früher regelmäßig sonntags nach dem Gottesdienst hatte ich brutal Kopfschmerzen, weil man die ganze Zeit nichts getrunken hat und so viel gegeben hat und so. Und das gewöhne ich mir an, immer dann, bevor ich hierher fahre, immer schon zu trinken, ein ganzes Glas und auch während dem Lobpreis schon ein bisschen zu trinken, damit um dem gegenzuwirken. Aber wir vergessen manchmal zu trinken. Und was wir brauchen, ist kein einmaliger Schluck von diesem Wasser, so wie ihn gerade die Sandra nimmt, sondern wir brauchen eine ständige Verbindung mit ihm, eine ständige Verbindung zu dieser Quelle. Anna hat mal das vorgelesen mit dem Tisch, dass Jesus einen Tisch aufbaut im Angesicht unserer Feinde und wo der eine völlig erschöpft da vorbeikommt und kurz und dann weiter rennt. Genau das passt auch zu diesem Videoclip. Dieses Rennen, Rennen, Rennen und sich die Zeit nicht zu nehmen, wirklich zu trinken, bei Jesus zur Ruhe zu kommen, bei ihm anzukommen. Und der zweite Punkt ist, weil wir das Falsche trinken. Jeremia 2, Vers 13 heißt es, denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und die kein Wasser geben. Da kommt doch der ganze Vaterschmerz raus, dieses mein Volk, es verlässt mich. Na, ist schön, wenn der Sohn wiederkommt, gell, auf Besuch, Markus. Du kannst es gerade gut nachempfinden. Dieser ganze Schmerz Gottes, mich, mein Volk, es hat mich verlassen. Und stattdessen, statt sie zu mir kommen, zur lebendigen Quelle, trinken sie aus riesigen Zisternen, aus abgestandenem Wasser. Und ich glaube, diese Gefahr haben wir alle. Warum? In der Pandemie, da sind viele, als keine Gottesdienste waren, sind viele in ein Loch gefallen. Warum? Vielleicht, weil man mehr aus Veranstaltungen und von Predigten und so weiter getrunken hat, wie selber zur Quelle zu gehen. Und Predigten sind gut, sonst würde ich das jetzt hier auch nicht machen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Aber wichtig ist, gib dich nicht mit weniger zufrieden als mit dem Original, dass du selber deine Bibel liest, dass du selber die persönliche Beziehung zu Jesus suchst jeden Tag. Du sagst, Jesus, was willst du mir durch dein Wort persönlich offenbaren? Es ist gut, wenn wir Prediger haben, wenn wir Ausleger haben. Und heute kannst du ja auf YouTube auch alles angucken, alles irgendwie fertig vorportioniert und vorgekaut. Aber wir brauchen nicht die Zisterne, sondern wir brauchen die lebendige Verbindung zu Jesus. Und wenn alles wegbrechen würde, wenn man sich nicht mehr treffen dürfte, wenn es keine Predigten mehr gäbe, hey, dann ist doch am Ende des Tages entscheidend, wie ist deine persönliche Beziehung zu Jesus. Träg dich, auch wenn du keinen, wenn Leute, die eingesperrt worden sind, die im Gefängnis waren, da gibt es so viele Zeugnisse, das wird zu weit führen, die sagen, was hat dich, ihre Freunde, ihre Familie nicht mehr bei sich hatten, die sagen, was hat dich durchgetragen in dieser Zeit? Mein Glaube an Jesus, dass Jesus mit mir in dieser Zelle war. Und wenn wir in Isolation sind und so weiter, was trägt, ist unsere Beziehung, unsere Freundschaft zu Jesus. Keine Zisterne, wir brauchen die lebendige Quelle. Weil die Wahrheit ist, dass wir alle ein Loch in unserem Herzen haben. Und wir versuchen mit allen möglichen Dingen dieses Loch zu stopfen. Irgendwie, doch das gelingt uns nicht. Denn keine materiellen Dinge kann dieses Loch stopfen. Nichts, das vergänglich ist. Und warum nicht? Warum können diese vergänglichen Dinge dieses Loch nicht stopfen? Was ist denn dieses Loch? Folie 7 in Prediger 3, Vers 11 heißt es, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und ich habe über die Stelle schon mal gesprochen, deswegen gehe ich heute da schnell drüber hinweg, aber das wäre nicht vollständig, wenn man es nicht erwähnen würde. Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Gott hat jedem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Auch wenn Menschen sagen, ich bin total atheistisch und ich glaube überhaupt nichts, aber auch denen hat Gott die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das merken manche, wenn sie dann irgendwann doch zum Glauben kommen. Auch sie tragen diese Ewigkeit ins Herz, in ihrem Herzen. Und weil Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat, ist es das, wonach wir uns eigentlich sehnen. Und meistens können wir das gar nicht benennen. Wir merken nur, irgendwas fehlt mir. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas fehlt mir. Und dann versuchen wir, das Loch zu stopfen und denken, irgendwas fehlt mir und vielleicht, wenn ich das habe, dann ist es gut. Aber was uns wirklich fehlt, ist die Ewigkeit. Verbindung mit Jesus, bei ihm zu sein, Beziehung mit ihm ohne Distanz, ohne Einschränkung, ohne Pause. Und deshalb kann auch nur von ihm diese Sehnsucht gestillt werden. Das ist sozusagen die Ursehnsucht des Menschen, die Ursehnsucht, Sehnsucht nach Ewigkeit. Und heutzutage wird diese Sehnsucht betäubt durch so viele Angebote, Nachjagen, durch all diese Dinge. Du meinst, es gibt das. Und wir rennen, wie in dem Videoclip, wir rennen dem hinterher und denken, dass das es wäre, was diese Sehnsucht ausfüllt. Aber das Problem ist, dieses Leben und alles, was es zu bieten hat, ist nun mal vergänglich. Es ist vergänglich. Und wir sehnen uns nach etwas, was bleibt. Und das ist die Ewigkeit. Das ist das, was Jesus uns verspricht, die Ewigkeit. Das ist das, was bleibt, was nicht vergänglich ist, was nicht aufhört. Und das gibt es nur bei Gott und das ist diese lebendige Quelle. Das ist dieses lebendige Wasser, das ist die Quelle des Lebens. Er möchte uns nicht nur in diesem Leben füllen oder nur für dieses Leben füllen, sondern, wie es in Johannes 4, Vers 14 heißt, das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich, Folie 5, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Die bis ins ewige Leben fließt, da haben wir das wieder, die Ewigkeit. Und in diesem Leben, das ist die schlechte Nachricht, das ist leider so, werden wir wieder Durst bekommen. Die Frau musste danach auch wieder zum Brunnen gehen. Aber etwas hat sich verändert, das sehen wir gleich. Wir werden in diesem Leben immer wieder Durst bekommen, aber in der Ewigkeit, da gibt es keinen Mangel mehr. Da werden wir nichts vermissen. In der Ewigkeit, also keinerlei Mangel mehr heißt die Ewigkeit. Echte Lebenserfüllung ohne zeitliche Begrenzung. Und das Wissen darüber, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, das sollte unsere Perspektive auf dieses Leben verändern. Wäre schlau. Wir müssen uns nicht an die Selbstverwirklichung in diesem Leben klammern. Das hat eigentlich wenig Sinn, denn es lässt uns hinterher nur leer. Wir können nichts mitnehmen. Ne? Wie man sagt, das letzte Kleid hat keine, das Hemd hat keine Taschen. Wir können doch eh nichts mitnehmen. Keines dieser Lego-Sets. Es ist leider so. Wir können nichts davon mitnehmen. Deswegen sollten wir eine Perspektive haben über den Tod hinaus. Wir sollten uns mehr sorgen, wo wir das, die Ewigkeit verbringen. Wir sollten uns mehr Sorgen machen nach dem, was nach dem Tod ist, wie Sorgen zu machen um dieses Leben hier. Und viele Menschen, wenn es ans Sterben geht, die über Sterben nachdenken, die wünschen sich, dass sie irgendwas hinterlassen. Dass wenn sie weg sind, dass sie wenigstens noch in Erinnerungen weiterleben. Dass es Bücher gibt vielleicht von ihnen oder dass sie im Geschichtsbuch stehen oder was weiß ich. Oder wenigstens, dass es Menschen gibt, meine Familie, meine Freunde, die danach sich noch an mich erinnern. Wir sehen uns danach, dass wenn wir gehen, wenn wir diese Erde verlassen, dass von uns irgendwas bleibt. Dass es nicht so ist, ja, der hat gelebt, aber eigentlich hat es keinen Unterschied gemacht, ob der gelebt hat, weil es hat eigentlich nichts bewirkt. Das wäre ja furchtbar, oder? Das wäre ja schrecklich. Aber ewiges Leben bedeutet, du lebst wahrhaftig weiter. Wir müssen uns nicht nur an Erinnerungen klammern. Die Menschen, die ich verloren habe, das werden immer mehr. Es ist schön, dass ich Erinnerungen an sie habe. Aber es gibt was, was besser ist als das. Es gibt ein Wiedersehen nach dem Tod. Es gibt ein Wiedersehen in der Ewigkeit. Und das ist ganz besonders. Und da können wir uns wirklich auf etwas freuen. Aber das bedeutet nicht, dass Jesus uns nur oder diese Frau hier auf das ewige Leben vertröstet. Sondern Jesus, er möchte uns heute begegnen. Er möchte unser Heute, unser Hier und Jetzt verändern. Wir gehen jetzt in den zweiten Punkt, ein erfrischendes Gespräch, das verändert. Und da werden wir es so machen. Folie 8, ich lese den Bibeltext und werde dann gleich meine Punkte da einflechten. Genau, da sind mir noch ein paar Punkte wichtig. Genau, und dann ist es auch nicht mehr so arg viel. Johannes 4, Vers 19 bis 30, Folie 8. Das gehen wir mal zusammen durch. Sie sagt hier, Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Klar, er hat sie angeguckt und hat gesagt, was in ihrem Leben los war mit ihren Männern und so weiter. Das heißt, sie erkennt, der hat Einblick in mein Leben, das kann nur ein Prophet sein. Und sie denkt auch, okay, das ist ein religiöser Mann, also was tut sie? Vielleicht auch aus Unsicherheit, sie versucht ihn jetzt in eine Art religiöses Gespräch zu verwickeln. Und sie sagt hier, sage mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir Samaritaner dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben. Also ich weiß, du bist religiös, ja, ihr Juden, ihr glaubt doch das und das, gell? Und wir glauben doch das und das. Das ist vielleicht so ähnlich, wie wenn sich wir uns mit einem Katholiken unterhalten würden und er würde sagen, ich glaube, ja, ihr Evangelischen, ihr glaubt doch das und das und wir Katholiken glauben doch das und das. So ein bisschen religiös sich zu unterhalten. Und Jesus sagt hier, hey, darum geht es überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht um irgendwelche religiösen Dinge, um irgendwelche religiösen Lehren. Das ist gar nicht der Punkt. Jesus sagt hier, Jesus erwiderte, glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Es wird keine Rolle spielen, diese religiösen Orte, diese religiösen Städten. Das wird keine Rolle mehr spielen. Darauf kommt es nicht an. Auf was kommt es an? Das kommt, ist klar, aber es kommt hier gleich nochmal raus. Er sagt, es geht nicht um Orte oder um unterschiedliche religiösen Auffassungen. Darum geht es überhaupt nicht. Ihr Samaritaner wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Und das ist genau der Knackpunkt. Sie sagt hier, den, den ihr anbetet, ihr kennt den gar nicht. Ihr habt keine persönliche Beziehung zu dem Gott, den ihr anbetet. Aber der Knackpunkt ist genau das. Gott persönlich kennen, den Erlöser persönlich kennen, eine Beziehung zu ihm zu haben. Darum geht es, um Beziehung, um Kennen, um Verbundenheit, nicht um Religiosität. Ich finde es total hilfreich, auch wenn man mit Leuten religiöse Gespräche führt. Man sagt, hey, darum geht's nicht. Jesus macht das hier klar. Und dann heißt es weiter, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da könnte man eine ganze Predigt füllen über das Wahrheit und den Geist. Das mache ich jetzt hier nicht, nur kurz die Kernpunkte davon, was es bedeutet. Anbetung im Geist bedeutet, dass man sich mit geistlichen Realitäten beschäftigt und es geht um unser Inneres. Es geht nicht um äußerliche, natürliche Dinge. Es geht nicht um Orte, um religiöse Gesetze, es geht nicht um Reinheitsgebote und Rituale. Also alles das, was die Pharisäer uns so umgetrieben hat, es waren so viele Äußerlichkeiten, um die es gegangen ist. Und im Geist heißt, darum geht es nicht. Es geht um das Innere, um geistliche Anbetung, nicht um äußerliche Anbetung, die die Pharisäer zur Schau gestellt haben, wie toll sie anbeten. Es geht ums Innere. Und Wahrheit bedeutet hier echt, mit dem Herzen, ohne Heuchelei. Nicht so zu tun, als wenn ich fromm wäre, aber das Herz ist weg von Gott. Wahrheit bedeutet ehrlich, echte Anbetung. Und dann sagt sie, die Frau sagte, ja, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der, den man den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Sie sagt also hier, ah, ich weiß, ja, ich habe das gehört, diese Prophezeiung vom Messias. Und sie hat damit etwas verbunden mit dem Messias. Sie wusste, das ist ein Befreier, ein Erlöser, das ist ein Gott, ein Mensch aus Fleisch und Blut, sozusagen ein Gott zum Anfassen. Jemand, der vor mir steht, mit dem ich reden kann, den ich sehen kann. Nicht ein Gott, der irgendwo weit weg ist im Himmel, sondern der Messias ist jemand, der ist hier, der ist bei mir, den kann ich anfassen. Und Jesus sagt zu ihr, ich bin es. Ich bin es, der mit dir spricht. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte es allen. Kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein, der Messias? Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Und es war schon besonders. Jesus, er offenbart sich hier einer sündigen Frau. Das war ganz besonders. Und warum ist sie so begeistert? Weil das, auf was sie gehofft hat, sie genau das jetzt erlebt. Genau das erfüllt sich vor ihren Augen. Sie versteht und begreift, dieser Mann ist hier. Immanuel wird er auch genannt, Jesus. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Der, der hier ist, der da ist. Mein Gott, er ist nicht mehr weit weg, irgendwo nicht greifbar, sondern mein Gott, er ist hier bei mir, in meinem Alltag, in meinem Leben, in meiner Realität. Und das hat sie absolut begeistert und das wollte sie gleich unbedingt allen erzählen. Und wir sehen hier, dass die Begegnung mit Jesus sie völlig verändert. Vorher lebte sie in Isolation, sie ging alleine zum Brunnen und jetzt sucht sie aktiv den Kontakt zu Menschen und erzählt allen möglichen Menschen, was sie erlebt hat. Das war ein Lebensmantel von Tag und Nacht. Vorher dachte sie, gib mir das Wasser, da muss ich nie wieder herkommen, muss keinen Menschen sehen, da muss ich nicht mehr zum Brunnen gehen, das wäre schon gut. Sie dachte, das wäre die Lösung ihrer Probleme, da muss ich nicht mehr rausgehen. Aber Jesus, er möchte sie ganz heilen und sie wieder beziehungsfähig machen, dass sie wieder Beziehung leben kann mit anderen Menschen. Das ist das, was Jesus tun möchte. Und ihr veränderter Lebenswandel, er macht die Menschen neugierig. Das sehen wir daran, weil das muss die Leute so überzeugt haben. Die haben nicht gesagt, jetzt kommt die stadtbekannte Sünderin, was will die uns erzählen, bleib weg. Sondern die Menschen liefen in Scharen zusammen, als die Frau es ihnen erzählt hat. Das heißt, die haben gemerkt, hey, mit der ist was passiert. Also das muss Eindruck gemacht haben. Die haben ihren Lebenswandel gesehen und das hat die Menschen interessiert und neugierig gemacht. Und es wäre doch so schön, wenn wir rausgehen würden aus dem Gottesdienst oder uns und die Leute denken, Mensch, was hat dich so verändert? Ja, der Gottesdienst am Sonntag hat mich so begeistert. Also man darf ein bisschen träumen jetzt, gell? Und Leute sagen, was? Da muss ich hin, das muss ich sehen. Das wäre doch stark, wenn es so wäre. Aber es hat nicht nur mit dem Gottesdienst zu tun. Vielmehr sollte doch aus uns, aus jedem Klopfloch Jesus rausstrahlen. Dass wir sagen können, Jesus hat mein Leben verändert. Und dass Menschen Lust bekommen, neugierig werden, Jesus kennenzulernen. Und nicht nur damals, sondern auch heute werden Menschen von Jesus verändert. Das erleben wir als Gemeinde und da haben wir immer wieder Zeugnisse. Wir brauchen heute ganz neu diese lebensverändernde Begegnung mit Jesus, seine Erfüllung mit dem lebendigen Wasser. Letzter Punkt, letzte Seite. Von Gott, Punkt 3, von Gott gesegnet, um ein Segen sein zu können, heißt der Punkt. Das bedeutet, dass wir erst selbst gefüllt sein müssen, bevor wir anderen was weitergeben können. Ist ja klar, wenn ich eine Gießkanne habe, dann kann ich mit der nur gießen, wenn sie voll ist. Ist ja logisch, ja. Also sonst wäre es irgendwie schwierig. Und auch so können, wir können nur Salz und Licht sein. Wir können nur erfrischend sein für andere Menschen, wenn wir vorher gefüllt sind, wenn wir vorher selber bei der Quelle waren. Wir werden von Jesus erfüllt, wir werden von ihm erfrischt, wir werden von ihm gesegnet. Er füllt rein und 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 er füllt rein, bis es in uns zu einer Quelle wird, die aus uns raussprudelt und die dann heraussprudelt ins Leben anderer Menschen, in unser Umfeld, da wo wir sind. Wie dieser Krug, von dem du auch gesprochen hast, gell? Auch in unserer Zerbrochenheit, der dann aus dem raussprudelt und dann wächst was. Das ist, und dann geht Segen daraus hervor. Und jetzt überspringe ich die Verse, die jetzt kommen, die könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt, weil jetzt ja die Jünger wieder zurückkommen, die sind ja was zum Essen kaufen gegangen und die sagen jetzt zum Jesus, Jesus, jetzt ess doch endlich mal was, wir haben doch dir extra was zu essen gekauft. Und Jesus sagt, ich habe schon gegessen. Wann? Wo? Wer hat dir was zu essen gebracht? Aber Jesus spricht hier vom, sie sprechen vom natürlichen Essen und Jesus, er spricht immer noch von geistlicher Nahrung, während sie von natürlicher Nahrung sprechen. Und dann sagt er hier, meine Nahrung ist es, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und dass ich sein Werk vollende. Und damit schließt sich der Kreis zu dem Video More to Life, was wir am Anfang gesehen haben. Jesus sagt hier, es geht nicht um das Stillen meiner Bedürfnisse, More to Life, dass ich mehr habe, sondern es geht darum, dass ich den Willen Gottes tue. Es geht darum, dass ich sein Werk tue, dass ich nicht nachrenne nach meiner Lebenserfüllung, sondern dass ich mich gebrauchen lasse als lebendiges Werkzeug Gottes, dass ich das tue, was Gott mit meinem Leben machen möchte. Nicht, wie kann ich satt werden, sondern Gott, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich und zeig mir, wie ich dieses Leben leben kann. Nicht, damit ich satt werde, sondern dass ich es zu deiner Ehre leben kann. Dass aus mir Ströme des lebendigen Wassers hervorgehen und dass Menschen erfrischt werden. Und dann sagt Jesus hier, die Ernte ist reif. Und das finde ich auch sehr ermutigend, auch im Hinblick auf die Predigtreihe nächste Woche. Der eine pflanzt und ein anderer erntet. Manchmal dürfen wir, also Folie 10 haben wir es, glaube ich, genau, Folie 10 noch geschwind. Genauer lesen wir jetzt nicht mehr, also nur, dass ihr es nochmal rot markiert habt. Manchmal dürfen wir auch das ernten, was wir selber nicht gesät haben und was wir selber nicht erarbeitet haben. Da haben andere vor uns gearbeitet und wir dürfen es ernten. Und genau das geschieht jetzt direkt vor den Augen der Jünger. Während die Jünger sich damit beschäftigt waren, passiert genau das, nämlich die Frau erzählt allen. Und jetzt haben wir letzte Folie, Folie 11. Johannes 4, 39 bis 42, genau. Viele Samariter aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau es ihnen erzählt hatte. Genau. Als sie dann mit Jesus zusammentrafen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Deshalb blieb er noch 2 Tage und noch viel mehr Menschen hörten seine Botschaft und sie glaubten an ihn. Zu der Frau sagten sie, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte.
Da haben wir es wieder, persönliche Beziehung, keine Zisterne, lebendige Quelle. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter dieser Welt ist. So ist doch Evangelisation, so soll Evangelisation sein. Kein Abmühen irgendwie aus eigener Kraft. Sie kam von der Quelle, war erfrischt und das ist rausgesprudelt und das hat andere überzeugt. Das hat Menschen überzeugt und das ist doch ein schönes Ende dieser Predigt und ein wunderbarer Anknüpfungspunkt für nächste Woche und für 42 Tage Leben für meine Freunde. Amen.